Willkommen Leute zu dieser Podcast-Folge, der ersten Analyse-Folge, was bisher bei der Tour de France geschah. Und Lennart, haben wir jetzt richtig viele Stunden Zeit gewonnen, dass wir nicht mehr gucken müssen, wie das GC ausgeht, oder gucken wir trotzdem?
Kommt drauf an, welcher Teil vom GC.
Ab Platz 2 wird richtig spannend.
Platz 2 wird echt geil. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, schon gesagt, es könnte eine coole Tour werden. Mhm. Ich habe dann letzte Woche da erstmal, sorry, dass die Folge nicht kam. Ich habe es auch noch Leuten vor Ort bei der Challenge Rot versprochen, dass wir an dem Tag noch aufnehmen würden.
Ach, hast du echt versprochen?
Ja, die
hast
haben gesagt Backe? Ne geiler Podcast. Und ich sage, ja, danke, wir wollen heute eigentlich auch noch aufnehmen. Ich treffe mich gleich mit Lukas dafür.
Und, Spoiler, wir haben es nicht gesehen.
Spoiler, wir haben es nicht hingekriegt. Dann habe ich an dem Abend auch noch das teaminterne Tippspiel bei Ministry gemacht und dachte mir, boah, es wird eine krasse Tour.
Ja.
Es ist eine krasse Gruppe an Leuten, die alle irgendwie gut fahren können.
Voll.
Und
ich möchte auch nicht den Teufel an die Wand malen, aber jetzt mal wirklich gesagt, wenn wir einen da vorne rausnehmen,
ist es eine geile Tour.
Ist echt eine geile Tour. Dann wäre es interessant zu schauen, wie die Dynamik untereinander wäre, weil teilweise sich natürlich auch die Aktionen gegenseitig so ein bisschen nivellieren, wenn du halt ein Del Toro hast, der anders fahren würde, als wenn er halt alleine fahren würde. Aber wäre ein Pogacar nicht dabei, und das möchte ich jetzt gar nicht so schlecht reden, weil ich bin eigentlich auch nicht kein Fan von Pogacar, aber so wie er fährt.
Hey, Del Toro gewinnt die Tour.
Wir bleiben bei der These, ja?
Ja. Da passiert leider irgendwas mit Pogacar.
Dieses Jahr ist es soweit.
Und dann, ja, ich meine, am Ende ist der tatsächlich auch noch nie aus Natur rausgestürzt.
Ja, du meinst, irgendwann muss mal passieren, oder was?
Ich wünsche es ihm auf gar keinen Fall. Ich mag den Kollegen. Der ist aber auch tatsächlich auch noch nie aus einer Grand Tour rausgestürzt. Der ist auch neben der Tour nur noch zwei andere Grand Tours gefahren. Ist einmal lächerlicher Dritter geworden. Das war auch sein allerschlechtestes Grand Tour-Ergebnis, by the way, in GC. Seine erste Grand Tour in Vuelta 2019 als Dritter beendet. Und danach ist er immer Erster oder Zweiter geworden.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Und er ist auch noch nie eine Grand Tour gefahren. Also diese Stats sind einfach geisteskrank. Er ist noch nie eine Grand Tour gefahren, ohne mindestens zwei Etappen zu gewinnen. Er hat jedes Mal, wenn er in Frage kam, das weiße Trikot zu gewinnen, das weiße Trikot gewonnen. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen obvious bei seinen GC-Ergebnissen. Er ist nie schlechter als Fünfter in der Bergwertung geworden. Er ist auch nie schlechter als Achter in der Punktewertung geworden.
Er ist auch faktisch noch nie ohne ein Trikot nach Hause gegangen.
Er hat nichts hier gemacht. Und das ist wahrscheinlich ist er nie aus irgendeiner Grand Tour rausgegangen ohne ein Trikot. Weil die beiden Male, wo er Zweiter geworden ist bei der Tour, hat er das weiße Trikot gewonnen.
Ja, genau.
Weil Jonas Vingegaard ein bisschen älter ist.
Also Tadej Pogacar ist noch nie im UAE-Jersey bei Ziellinie gefahren, nach einer Grand Tour.
Das ist richtig. Andere Sache, würde ich auch gerne mal, das ist auch eine interessante Frage.
Ja.
Wie viele Tage hat Tadej Pogacar überhaupt ein UAE-Trikot getragen?
Oh.
Und wie viele Tage hat Tadej Pogacar irgendwas anderes getragen?
Ja, das ist stark.
Ich könnte mir vorstellen,
wenn du das Weltmeistertrikot noch dazu zählst, dann wird es richtig dünn.
Weltmeister, Führungstrikot irgendwo.
Ja. Ja.
Meistens ist er direkt das Gelbe. Aber ich glaube, der könnte
mehr Tage in Trikots haben.
Der ist eigentlich nie für UAE gefahren.
Wirklich. Der ist wirklich der größte Regenbogen, der Typ.
Boah, das müsste man jetzt mal mit einer KI. Ich glaube, wir haben sicherlich ein paar Leute, die echt
aus
gut
dem Kopf
sind.
Das wissen.
Nein, die echt gut sind, mit einer KI umzugehen und die das hier hören. Bitte, 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 kann mal jemand gucken, ob er uns eine Zahl raussaugen kann irgendwo, wie viele Tage Tadej Pogacar im Renneinsatz ein UAE-Trikot getragen hat und wie viele Tage der irgendwas anderes anhatte. Der hat so gesigned mit UAE als U23-Fahrer und hat dann so davon geträumt, das Trikot zu tragen. Hatte das nie,
nie gemacht. Das ist wirklich, das ist
eine
sehr interessante
Kenntnis. Das schönste Trikot, ne?
Ja, gut, kann man
ist der immer unter Druck. Aber ja, so, jetzt zurück zur Tour dieses Jahr. Wir haben ja gerade gesagt, der gewinnt die Tour nicht.
Ja, genau.
Nach der gestrigen Leistung, aber ich würde gerne vorne anfangen.
Ja, das finde ich gut.
Ich finde es ja immer gut, sowas zu sortieren. Wir haben Barcelona. Teamzeitfahren.
Ja.
Was fällt dir dazu ein?
Also, ich finde, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich finde, es ist irgendwo das passiert, was man erwarten konnte und das, worauf wir auch so ein bisschen gesetzt hatten, was wir uns anschauen wollen bei so einem Mannschaftszeitfahren. Wir haben unterschiedliche Teamtaktiken gesehen, wo wir auch die eine oder andere vielleicht noch ein bisschen kritisieren könnten. Wir haben auch unterschiedliche Fahrerstärken gesehen, die auch ausgespielt wurden.
Ja.
Wir haben Teams gesehen, die, wie zum Beispiel Netcompany Ineos, richtig interessant, wie die es fast geschafft hätten, die mit einer ganz anderen, also die anders gefahren sind als andere Teams qua der Situation, dass sie keinen GC-Fahrer wirklich nach vorne bringen mussten, sondern halt voll auf Attacke gegangen sind. Also ich muss sagen, ich fand es wirklich rundum eine gute Sache und war mal cool anzusehen. War mal ein tolles Intro. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, aber da war drei oder vier. Es war, können wir schon mal vorwegnehmen, die es gesehen haben, werden es gesehen haben, dass es drei intensive Tage waren, generell bei der Tour schon. Ja. Aber dafür auch die drei sichersten Tage wohl, die drei sichersten ersten Etappen und Tour-Auftakt ja, die letzten Jahre. Ne?
Ist mir auch aufgefallen. Ich
das Teamzeitfahren macht schon Unterschied.
Keine fetten Massenstürze irgendwie ja. im Kopf oder sowas.
Genau.
Da ist fast gar nichts passiert.
Genau. Und das macht dann, und dieses Teamzeitfahren hat natürlich auch der Situation, dass nicht die Teams gewinnen, sondern halt alle Einzelzeiten zählen, heißt, hast du auch super viele Fahrer, die schon mal irgendwie jetzt raus sind am Anfang, was jetzt an der Tag danach jetzt nicht viel geändert hätte, weil es keine Sprintmöglichkeit oder sowas, aber zumindest hast du komplette Vorsortierung an Tag 1 des GCs.
Die größten Massenstürze haben wir eigentlich gesehen im Mannschaftszeitfahren.
Ja, boah, dieser scheiß Gullideckel, ey.
Boah. Ich hab das Video auch gesehen, was du meintest, wo man uns von der Seite sieht, ja, ja. wo die alle bouncen und dann ja. Wen hat es erwischt? Astana hat es erwischt.
Movistar
hat es noch erwischt. Ja.
Die sind geflogen zumindest.
Und ich glaube, Groupama?
Ich glaube schon,
dass es auch ja. Groupama erwischt hat. Weil ich meine, im Kopf zu haben, so ein Bild von Guillaume Martin, wie er auch ein bisschen zerlegt da angekommen ist.
Ja, das war schon hart. Überleg mal, so in TT-Position mit einer 60 auf der Geraden und dann scheppert es da einmal durch den Bordstein und dann fliegt das Rad halt kurz weg. Und saß halt genau auch jedes Mal, dass die Fahrer auch nichts machen konnten. Also es ja. scheppert einmal rein, du siehst auch den Gullideckel zu spät. So, der ist zwar markiert, das stimmt schon, aber wenn der so echt so kacke ist, wie der aussah, wie die das Rad gebounced ist, ja. dann machst du auch nichts mehr.
Ja, genau. Das heißt, das waren so die beiden Stürze, die man gesehen hat bei Mannschaftszeitfahren. Ansonsten Netcompany Ineos, hast du schon gesagt, ist sehr, sehr gut gefahren.
Ja.
Ich glaube, die ärgern sich jetzt im Nachhinein, dass Egan Bernal da so viel Zeit verloren hat, weil der hat da 3 Minuten kassiert, also 2,58. Ja, fährt aber gestern auf der Etappe ein echt solides Rennen. Ne?
Ja, Egon ist wirklich eine Wundertüte. Ne?
Wirklich.
Ich finde, es ist so weird. Erstmal Egon fährt los, hat die ganze Zeit den Daumen unten, funkt über seinen Daumen, hinten an den Teamwagen geht gar nichts heute.
Ja.
Hab schlechte Beine, verliert 3 Minuten, klar, auf sowas wartest du ja auch nicht. Dann Kevin Wacklin, auch defekt, wurde auch nicht, konnte ja. auch nicht groß warten, weil während vorne Tobias Voss und Gunner einfach das Ding voll hinnehmen, da war so viel Watts auf der Pedale. Das waren auch die höchsten absoluten Watt an diesem Anstieg generell.
Safe.
Also die ganze Zeit, wie viel 600 da gestanden haben muss. Komplett irre. Die vorne versuchen, auf das erste gelbe Trikot zu fahren, mit einer fantastischen Zeit. Also muss man sagen, Filippo Ganna schneller als Tadej Pogacar. Nicht an dem Anstieg, aber gesamt.
Ja.
Und dann richtig stark gefahren. Und klar, es ist mega, mega schade. Aber Egon auch die letzten Tage, Etappe 3, glaube ich, vorweggenommen, war auch nicht so überragend. Also Egon ist irgendwie ein bisschen schwankend. Mal fährt er richtig gut gerade, mal weil schwimmt er so ein bisschen mit und hat gar nichts zu sagen. Also ich find's interessant.
Ja. Also irgendwie ist er noch nicht so stabil. Ich glaube, Geraint Thomas hat gesagt, er ist das erste Mal aus einer Grand Tour jetzt im Giro d'Italia rausgegangen ohne Schmerzen.
Mhm.
Was die positiv stimmen. Mal gucken, wo der jetzt noch landet. Er ist auf jeden Fall von seinem Team im GC derjenige, der am weitesten vorne ist. Und
hätte auch keiner gedacht, ne?
Hätte auch
keiner gedacht. Vor allem nach Etappe 1 hätte das keiner gedacht. Also Etappe 1 sah schon nicht gut aus. Nach Etappe 1 sah schon schlechter aus als vor Etappe 1 für Netcompany. Und jetzt dann an Etappe 6, das zu sagen, ist noch weirder.
Ja, definitiv. Die sind auf jeden Fall sehr stark gefahren. Die haben auch mal gutes Material. Ich glaube, die haben es ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich eine gute Leistung fahren werden.
Ja.
Wismar Liesebaik gewinnt das Rennen.
Sind fantastisch gefahren, finde ich. Haben einfach lange Jonas Vingegaard zurückgehalten. Team Kreisel vorne durch. Ich glaube, Opiganzoli, ich weiß nicht, ob überhaupt eine Führung auch mitgefahren ist, aber er ist am Anstieg am Ende.
Er ist ganz am Ende, ja.
Ja, genau. Also das muss man sagen, renntaktisch war es auch ideal gemacht. Ich weiß nicht genau, ob es auch an der Manpower gefehlt hat, ein bisschen bei UAE und vor allem bei Red Bull Bohans-Grohe, hat man auch gesehen. Aber dass die Leader natürlich so früh vorne mitfahren müssen oder durchfahren müssen, ist dann auch nicht ideal. So, ja. Und bei denen konnte man sehen, hat es einfach ideal funktioniert. Also die haben dann so einen Campenas, Affini, Persran Hagenes, die ja von vorne fahren, so, da kannst du richtig Tempo auf der Flache mitnehmen und halt erstmal Vingegaard, Piganzoli so ein bisschen schützen. Das war genau das, was wir gesagt haben, dieses Lead-Out-Ding, was man erwarten könnte. Dagegen, Schnitt, Red Bull Bohans-Grohe, siehst schon Remco, direkt erste Führung voll mit durch, zweite Führung voll mit durch. Flachen nach 5 Kilometer, 12 Sekunden Rückstand. Denkst du auch so, hä? 12 Sekunden Rückstand nach 5 Kilometer auf der Flachen und Remco ist schon dreimal mit durchgefahren.
Ja, das war irgendwie komisch. Also ich habe jetzt nicht ganz so viel gesehen von dem Rennen, aber ich meine, da kam es schon sehr, sehr stark auf das, also ich mag den Modus eigentlich.
Voll.
Weil du musst dir so ein bisschen Gedanken machen und kannst ein bisschen spielen. Und ich fand es halt bei einigen halt, da gab es große Abstände, obwohl ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das der Fall ist, vor allem wenn, wie du sagst, so ein Remco mit durchfährt.
Ja, genau. Und so ein bisschen ähnlich bei UAE. Ich glaube einfach, da merkst du halt im Team, die sind schon stark, aber du merkst halt, die sind nicht schnell genug, dass du halt erlauben kannst, den Luxus erlauben kannst, einen Remco zum Beispiel hinten drauf liegen zu lassen.
Ja.
Ich meine, am Ende fährt Pogacar das schnellste, ich glaube, schnellste Bergsegment.
Genau, er fährt das schnellste Bergsegment. Das war
aber
so ein bisschen der Trostpreis.
Genau, und ist aber trotzdem 12 Sekunden hinter Vingegaard oder auch 4 Sekunden hinter Ganna, obwohl er den schnellsten Berg fährt. Das heißt, Gesamtperformance, obwohl er schon einmal mit durchgekreiselt ist, hat nicht gepasst. Aber was cool ist, weil genau darum ging es ja. Es ging ja nicht darum, die GC-Fahrer vor uns zu haben, sondern das beste Team beim Teamzeitfahren.
Ja.
In dem Modus.
War auf jeden Fall auch eine Ansage, ne? Du Jonas Vingegaard gewinnt die Etappe, oder ich glaube, jetzt hat jeder bei Pro Cycling Stats die 1 drin stehen aus dem Team. Vingegaard gewinnt die Etappe, hat das gelbe Trikot und es war erstmal so, wow.
Ja, genau.
Here we go, die Tour wird spannend. So gerechnet.
Ja.
Tag 2 gab es dann erstmal die Rache.
Backfire.
Und ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf Isaac Del Toro, wie er die letzte Kurve genommen hat.
Weil Wahnsinn.
Warum gewinnt er das Rennen? Weil er um die letzte Kurve rumfährt und außen vorbeifährt und mit 3 km/h mehr nach der Kurve da ist. Und der Einzige, der ihn noch hätte schlagen können, war Tadej Pogacar, der sich dazu entschlossen hat zu sagen, nö, ich lasse den Sieg, was super cool war.
Ja.
Es hat mich auch sehr gefreut zu sehen, wie sich Del Toro gefreut hat.
Voll.
Der Junge war richtig happy.
Ich habe es versucht, aber ich kriege es nicht ganz rausgefiltert. Ich wollte nämlich dir ein kleines Leckerli machen, weil ich genau wusste, dass du das so geil findest. Wollte ich mal gucken, ob ich einen Geschwindigkeitsunterschied feststellen kann zwischen Del Toro und den anderen Fahrern. Del Toro lädt aber nicht hoch. Ich könnte Tadej nehmen als Referenz, was aber auch nicht so geil ist. Nee. Deswegen kann ich wirklich nicht gerade helfen. Ich kann nur sagen, dass Remco oder dass die im GPS in dem Moment halt leicht verzögert mit einer 83 um die Kurve fährt. Und wirklich Tadej, also 83 Peak und Tadej wirklich Richtung, ich glaube 86, 85 fährt. Also sehr vage natürlich, aber ich hatte überlegt, ob ich vielleicht einen Unterschied finden kann zwischen diesen zwei Fahrweisen.
Ich glaube, wenn wir uns die Mühe machen, über sowas zu sprechen, dann müssen wir auch gucken, dass es akkurat ist, weil sonst misst da irgendwie so ein Gerät, wir wissen ja alle, wie GPS ist und sowas. Also es war ja sichtbar, das ist das Gute. Es war sichtbar und dann braucht es am Ende auch gar nicht so den Geschwindigkeitsunterschied in km/h, sondern der Typ fährt außen vorbei an jemandem, der in der Kurve liegt, also Matthias Skelmose, der in der Kurve liegt und schon das Gefühl wahrscheinlich hat, viel schneller sollte ich nicht mehr fahren. Und der fährt auf einmal außen vorbei, gewinnt die Etappe, war eine richtig krasse Aktion. Wir haben einen leichten Zeitrückstand für Florian Lipowitz gehabt, der wieder meiner Meinung nach ein bisschen Probleme hatte mit dem Positionieren, der oftmals an diesen Anstieg hinten reingefahren ist und irgendwann im Bereich der Kuppe taucht er auf und wieder vorne auf.
Ja.
Und das ist natürlich ein Rieseninvest. Ansonsten exakt die Leute vorne, alle, die man erwartet hat. Remco sprintet ganz gut da.
Remco, muss man sagen, das kann man in den Kamerabildern ja schauen, der kriegt auch durch diese heftige Kurve. Ich finde auch generell, ist glaube ich super schwer, auch nach so auf Platz 5, 6 etc. so eine Geschwindigkeit mitzunehmen wie vorne Del Toro, weil der hat halt Platz ohne Ende. Und Remco kriegt schon Gap nach der Kurve. Der muss erstmal Lücke schließen.
Genau.
Und ich finde, wenn man Remco und Vingegaard miteinander vergleicht, dann hat Remco weitaus heftigeren Sprint abgeliefert als Vingegaard, weil der fährt um 2 rum, wird dann nachher wie 4.
Ja.
Und Remco fährt von gefühlt 6 auf 3.
Ja. Und also das war erstmal ein erstaunlich guter Sprint. Ich meine, Remco hat so Tage, da ist er relativ schnell, hat auch schon mal Wout van Aert geschlagen beim Brabant Spil. Und ansonsten war die Etappe, war gut, aber war jetzt nicht ultra krass, fand ich.
Nee, interessant war es nochmal.
Hätte noch ein bisschen länger gehen. Die hätten noch 2-mal da drüber fahren können, stimmt. Dann wäre es eine richtig geile Etappe geworden.
Interessant war vielleicht noch zu sehen, dass relativ früh ja irgendwie die GC-Fahrer sich einig waren, dass sie das Ding in die Hand nehmen und irgendwie nicht viel Chance irgendwelchen Klassiker-Fahrern halt lassen, sondern so schnell am Anstieg jedes Mal hochfahren, dass am Ende halt klar ist, du kannst hier nicht mehr attackieren und du brauchst auch vorher nicht versuchen. Das war irgendwie so ein bisschen, das Ding hat sich halt durch dieses Tempo am Anstieg neutralisiert. Wir hatten gedacht, schafft es vielleicht nochmal ein Van der Poel ein bisschen Zeit rauszufahren, ja. Kommt vielleicht ein Ben Healy nochmal mit einer Attacke oder sonst was, aber no chance. Also das war so ein schnelles Tempo da hoch, dass du einfach merkst, okay, alle aufgereiht in der Schnur, so, du hast die 20, 25 Fahrer vorne und ja. Merkst halt auch schon die ersten, ich glaube auch Egon war ganz kurz auch mal ein bisschen zurückgerutscht, so, die ersten Fahrer kriegen auch bei dem Tempo einfach Probleme. Was das dann aussagt am Ende über Langzeit-Berg-Performance ist dann immer noch fraglich, weil es dann immer was anderes ist, hier so eine 5, 6 Minuten schnell zu fahren versus 30 Minuten.
Genau.
Kommt ja dann noch, aber war einfach schon mal gut zu sehen.
Kurze Unterbrechung, während wir hier philosophieren über Wattzahlen und wie schnell die Jungs alle fahren. Wenn auch ihr ein bisschen schneller Rad fahren wollt, wir haben euch einen Code in die Shownotes gepackt. Ihr folgt einfach dem Link und mit dem Tour26-Code bekommt ihr 15% auf unsere Trainingspläne. Das ist tatsächlich dann, wenn du so durch die Tour durchgehst, hast du immer so Momente, okay, jetzt haben wir schon die erste Hochgebirgsetappe gehabt, ja. Aber da fragst du dich so, okay, was bedeutet das für die längeren Anstiege?
Ja.
Der dritte Tag ist es, glaube ich.
Ja.
Tag 3 ist schon eine erste Bergankunft gewesen, so eine Mini-Bergankunft. Einmal Richtung Frankreich, Richtung Pyrenäen. Es war jetzt so, dass sie das Tempo schnell gemacht haben. Sie sind da schon ein bisschen hochmarschiert bei diesen längeren Anstiegen. Die waren aber recht flach. Das heißt, man konnte nicht so einen riesen Unterschied machen. Am Ende ist das, glaube ich, die Etappe, wo Isaac Del Toro so ein Lead-Out für Pogacar fährt.
Erstmal ist es interessant für er die Etappe, wo Baudin vorne raus ist und die Aussetzer, oder zumindest das Feld denkt, okay, es könnte eine Aussetzer-Etappe werden. Und die große Diskussion war ja dann, dass Tadej dann immer gesagt hat, komm, wir können trotzdem gewinnen oder wir gewinnen, könnten gewinnen, also machen wir es auch. Wir fahren ja. Jetzt hinterher. Die GC-Teams oder UAE hat vor allem halt einen Fahrer vorne reingeschickt. Adam Yates macht es halt schnell und dann ist es so diese große Diskussion, der Kannibale, er frisst alles auf, er lässt keinem Ausreißer die Chance.
Ja.
Und da können wir mal direkt, weil wir dann nicht erst später darauf zu sprechen kommen könnten, mal direkt vielleicht die Diskussion aufmachen. Wie siehst du das? Ich habe da eine Meinung zu, aber wie siehst du das? Bezüglich dieser Thematik, Zitat auch nochmal nach einem Interview zu Pogacar, ob er nicht zu hungrig sei, wo er dann sagte, nee, geht eigentlich, ist er alle halbe Stunde ein Gel. Daraufhin kam er die Frage, ob er sich denn gerne in diesem Ruhm sieht oder so, nach dem Motto. Und dann meinte er so, ich gehe jetzt lieber auf die Rolle, danke. Deswegen die Frage vielleicht an dich. Wie siehst du das an den Kannibalen?
Der wird dafür bezahlt, so schnell Radrennen zu fahren, wie er kann.
Ja.
Dann kann er sich ja nicht anfangen an einigen Tagen. Also wenn du jetzt so, du hast als Chef einen guten Mitarbeiter und der arbeitet aber nur an einigen Tagen irgendwie ja. So gut, wie er kann und an anderen Tagen hat er irgendwie so keinen Bock oder schenkt so irgendwas weg, weiß ich nicht.
Und ich sehe es genauso und ich denke halt auch, die Stimmen erheben, so er kann mal was gewinnen lassen. Ich finde, das ist noch viel arroganter, als selber zu gewinnen, weil dann sitzt du wirklich ja. Wie Julius Caesar da, Daumen hoch, Daumen runter, so du darfst heute gewinnen, du nicht und ich zeige allen, ich bin so gut, dass ich entscheiden könnte, ob ich gewinnen kann oder nicht und ich entscheide mich dafür, dass du heute gewinnst. Und irgendwie finde ich es besser und absolut richtig, wenn er sagt, und da hängt ja auch einiges hinter, ne? Das haben wir immer, hat er auch immer wieder betont, jede Strava-Einheit, so heißt bei ihm, wenn er gewinnt, irgendwie Team und danke Team und Team, Team, Team. So, er ist, glaube ich, nicht der Meinung, dass er der Beste ist, sondern dass sie gemeinsam das beste Team darstellen. Und das tun sie halt auch. Und er ja. Hat auch eine größere Infrastruktur um seine Person selbst herum, wo aber er natürlich
du musst
auch
halt auch das sehen, dass du nicht auf dich gucken kannst als Fahrer, sondern du musst halt dann auch sagen, ey, der Mechaniker reißt sich den Arsch auf, der Physio reißt sich den Arsch auf.
Das meine ich.
Und dann gibst du es so her, also warum sollte er das tun? Also ich ja. Sehe keinen Grund, dass man irgendwie sagen kann, jetzt fahr halt mal langsamer. Also,
ja. Verstehe
ist aus meiner Sicht Quatsch.
Verstehe ich absolut.
Ja, aber da haben sie natürlich dann die Gruppe eingeholt, sind dann am Ende von vorne, da ist der Toro von vorne gefahren, das sah sehr unangenehm aus. Es war so ein 2-3-Minuten-Effort.
3 Minuten.
3 Minuten. Hast du dazu irgendwelche Daten?
Ja, 3 Minuten. Entspannte 2000er VRM, kann ich dir sagen.
Das ist ja gar nicht mal so schnell.
Ja, es war aber nicht so steil.
Ja.
Das war okay. Also für 3 Minuten 2000er VM, was nicht so steil war. Ich habe versucht, das durchzurechnen. Das kommen jetzt aber auch an diesen Punkt der etwas vagen Daten, weil du hast ja halt keine richtigen Power-Daten. Aber es kann halt durchaus sein, dass so. Und deswegen, ich habe mir überlegt, wie kann es denn sein, dass da so eine Dominanz quasi von UAE von vorne herrscht? Und da muss man auch sagen, es ist nicht nur die Leistungsfähigkeit von einem Tadej Pogacar, Isak Del Toro, sondern es ist auch vor allem halt sowas, wie du vorhin schon sagtest, Positionierung. Denn wenn du so ein Tempo anschlägst, und das ist halt teilweise, sie sind halt in 30 km/h hochgefahren und Pogacar ist mit seinem Sprint nachher 40 km/h bergauf gefahren, aus einer Position von Platz 2. Also als er losgefahren ist, dann auf, schnell auf Platz 1. Das heißt, selbst wenn du in der Lage bist, ähnlich Watt zu treten wie Pogacar, kommst du faktisch ja nicht mehr dran vorbei, wenn der nicht langsamer wird. Und jemand, der auf Platz 6 hängt, weil die in eine Reihe, weil schon das Ding halt komplett Anschlag gefahren wird, mutmaßlich schon irgendwo aus dem Bereich von 500 Watt auch schon da aufgereiht, dann hast du diese 500 da stehen, bist auf Position 6, dann sprintet dann der los, dann bleibst du bei deinen 500, was nicht schlecht ist, aber du kannst ja dann nicht mehr dahinterher. Und Pogacar wieder dahin fährt, weil wieder losfährt, das kann so ein Antritt sein von 800 bis 1000 Watt, so einmal hart antreten. Und das macht er, ich habe es mir genau angeschaut, das macht er vielleicht
einmal hart antreten aus einer Baseline, wo du vorher schon die ganze Zeit 500 oder irgendwas gefahren bist.
Ja, genau, aber das kann der ja halt auch. Yeah. Ich hatte mal irgendwo, ich weiß nicht, in Post war das, glaube ich, wo es hieß, Tadej Pogacar's Fatigue Resistance. Wir müssen, es ist ein Quellenprinzip, das hat irgendjemand dann behauptet, der teaminterner ist, aber der meinte wohl, Pogacar hat eine Fatigue Resistance, die ist unglaublich. Der verliert weniger als 1% seiner Leistungsfähigkeit bei 4.500 Kilojoule Umsatz. So, jetzt ist die Frage, wie sind die 4.500 Kilojoule erzeugt worden? Ist es halt easy, ist es halt intensiv und so? Aber das bedeutet, und das erklärt auch einiges, dass bei diesem Mann wahrscheinlich bis 350 Watt alles über eine Typ-1-Faser läuft. Da passiert gar nichts. Und deswegen kann der auch, genau, deswegen kann er so losfahren. Deswegen kann der auch bei 500 erstmal 2-3 Minuten fahren und dann macht er einen harten Antritt. Und dann kannst du da, der muss ja nur dreimal hart drauf treten, 3 Sekunden lang. Der hört da vorne schon wieder auf.
Ja.
Und dann hat er schon das Loch, weil da kann ja keiner mehr aufschließen. Und dann, deswegen finde ich diese fahrtaktische Fahrweise so ein bisschen auch noch auch dazu super interessant, weil du brauchst halt einen Fahrer wie Del Toro, sonst wird es halt nicht funktionieren an der Stelle, sonst hätte er vorher zu viel investiert. Das funktioniert
auf jeden Fall besser.
Ja, viel, viel besser. Ja. Und wenn die halt so funktionieren, harmonieren, ja, dann ist es einfach auch super schwer.
Du kannst halt nur, also als Pogacar, wenn du weißt, dass du irgendjemanden, der nicht explosiv ist, hinten am Hinterrad schon mal hast.
Ja.
Dann hast du ja schon gewonnen.
Ja, ja.
Solange du
da sitzt halt Jonas so, als Erster.
Genau.
Und danach kommt Remco.
Zwei so super. Diesel dahinter packst, dann hast du schon eine extrem gute Chance.
Voll.
Mm, ja, genau. 2000er VM bei einem nicht so steilen Anstieg.
Ja.
Diese 2000 VM, die kommen dann später auch nochmal, weil sie sind auch für eine Weile gefahren. Tourmalet.
Ja.
Ja, also auch entspannt. Genau, da hast du schon dann die gesehen, okay, er gibt den anderen so ein paar Sekunden auch im ganzen Finish und es geht so ein bisschen auseinander. Er hat auch dann schon das gelbe Trikot und entschließt sich das dann, weil er schlau ist, am nächsten Tag mal wegzugeben.
Ja, voll gut.
Und Gönner. Da für alle Leute, die mir fragen, okay, warum macht man das? Ja, man muss nicht hinterherfahren, das ist immer das eine, aber er sagte, glaube ich, er ist im Schnitt so 1,5 Stunden früher im Hotel, was einfach schon ein fetter Wert ist.
Ich habe gestern mit unserem Coach Finn ein bisschen diskutiert. Es sind, glaube ich, da bin ich auch so, ganz ehrlich, es sind wahrscheinlich die vielen kleinen Dinge. Hinterherfahren auf der einen Seite, Interview.
Marginal Gains.
Ja, bisschen eher im Hotel. Ganz ehrlich, er kann auch sein eigenes Trikot fahren. Du musst nicht das Tour-Trikot fahren.
Endlich mal wieder UAE-Trikot. Ah, nee, Weltmeister-Trikot.
Weltmeister-Trikot. Aber von mir aus, könnte man sagen, ja, mit seinen Aero-Channels, mit seinem Netzstoff so am Rücken und so, das, was er weiß, was er gut kann.
Aber hast du das Gefühl, den interessiert das?
Ich glaube, weil es ändert nichts, aber es wirkt bei Pogacar immer so, alles so sehr spielerisch. Aber ich finde genauso, wenn man mal genau schaut, habe ich manchmal das Gefühl, wirkt es auch sehr, sehr professionell. So, er hat dann diese Etappe 6, wo da klar ist, jo, wir gehen auf, wir holen uns das wieder. Jetzt, aber diesmal geht es darum, größtmöglichen Abstand zu allen GC-Fahrern zu setzen. Deswegen hast du gesehen, bis in der letzten Sekunde steht auf dem Gas, bis ins Ziel. Der hat nicht aufgehört, der hat jede Sekunde mitgenommen. Mhm. Ich will nicht zu weit greifen, aber ich glaube auch schon ein bisschen, weil er ja, wie letztes Jahr, hat er erstmal 2,5 Minuten auf der Habenseite, kann sie jetzt verwalten. Letztes Jahr war es ein bisschen ähnlich. Früh Zeit rausfahren, dann erstmal verwalten. Da war, glaube ich, alles drauf ausgelegt, an dem Tag so viel Zeit wie möglich zu sich zu setzen. Und wenn er das Gefühl hat, mit seinem einen Trikot fährt er schneller, dann macht es auch Sinn, sowas abzugeben.
Boah, ich glaube, da habt ihr euch ganz schön tief in den Rabbit Hole begeben. Glaubst du wirklich, dass er da geschaut hat, welches das schnellere Trikot ist? Ich glaube, da...
Nein, das meine ich nicht an sich, aber es sind halt die vielen kleinen Dinge, was ich sagen möchte, so wo man sagen kann, ey, wenn du das abgibst von mir aus für einen Fahrer, ne, wo man jetzt nicht aufpassen muss und dann alles darauf setzt, wie du schon sagtest, als Kick-Off an den 2 Tagen später da die Zeit rauszufahren, weil die Etappen 4 und 5 sind theoretisch für ihn egal.
Ja. Ich glaube, da steckt er nicht so viel Taktik hinter. Also er hat einfach gesagt, wir lassen jetzt heute fahren. Ich habe keinen Bock auf Interviews heute und sowas, also weg damit. gegriffen hat sich dann wieder einer, der so Spezialist für genau sowas ist.
Ja.
Thorstein Tränen.
Dritte GC-Trikot in allen Rundfahrten und immer genau so.
Hat ja alle drei schon gehabt.
Ich glaube, der hat alle drei schon gehabt, ja, wenn ich es richtig gesehen hatte. Aber alle drei auch mal so, irgendwie so.
Irgendwie so.
Also irgendwie eine Auslassergruppe, erst Zeit verloren, dann doch wieder geholt. Ich meine, wenn ich es richtig gesehen hatte, dass es dann jetzt das dritte Mal.
Er hat auf jeden Fall bei der Vuelta das Trikot lange gehabt, ja. Und ist dann ja auch im GC 9. geworden, 2025. Ich glaube nicht, dass es beim 24er Giro hatte, weil da ist er DNF gegangen, das ist der einzige Giro, den er gefahren ist, und das beste Stage-Result in dem Jahr war 172. Das wird wahrscheinlich recht schwierig sein, da mal in Pink zu fahren. Aber der Typ, ja, ist genau oder ist prädestiniert dafür, übrigens heute nicht mehr gestartet nach seinem Sturz.
Ja, leider. Ja.
Kurze Tour, einmal Achter geworden auf der Etappe, das gelbe Trikot geholt, gewonnen, Mats Pedersen. Ja, das Ding war auch, also als du die Konstellation gesehen hast, war das Ding halt auch glasklar.
Ja.
Du hast halt am Ende drei Deal-Track-Fahrer gehabt. Einer davon ist Mats Pedersen, der andere ist Quinn Simmons und der dritte ist, Matthias Wacek.
Das war Henker, ne?
Ja. Also da hast du auch keine Fragen mehr, weil dann kommen die mit einer Gruppe über die Kuppe gefahren von 10 Leuten, davon sind drei Stück die. Und also das konntest du fast nicht mehr verlieren, weil du weißt ja, wenn du Mats Pedersen bist, ich bin eigentlich stark genug, alle Leute selber zu kontern, aber ich habe noch diese beiden krassen Maschinen dabei, die, falls mal irgendjemand was reißt, das wieder zufahren können. Wir haben es extrem gut gemacht, Wacek hat von vorne kontrolliert, Quinn Simmons saß so ein bisschen weiter hinten in der Gruppe und hat halt geguckt, wenn irgendjemand antritt, so.
Und dann also, den letzten Anstieg, dann Quinn Simmons vorne mitgegangen, hat immer umgedreht, wann Mats so eine kleine Lücke bekommt und dann fällt halt so jemand wie Michael Matthews halt ab, wo wir auch wissen, dass er an sich auch mal über Hügel drüber kommen kann.
Ja.
So, also das ist ja, wenn du den bergfestesten Sprinter über die letzte Kuppe bekommst, dann ist halt irgendwie auch safe oder das ist klar, kannst das Ding nach Hause halt bringen. Und ich meine, der Sprint, wie er ihn gefahren hat, hat wirklich gar keinen Zweifel offen gelassen, ob das Ding eine gute Idee war. Also in die Kurve rum, Vollgas, tschüss, weg. Und Quinn Simmons fährt noch auf zwei rein, holt sich damit also auch den Doppelsieg von Lidl Track. Im Interview nachher auch gesagt, das war der Grund, das habe ich dem Team gesagt, was meine Rolle sein wird, weshalb sie mich mitnehmen sollen bei der Tour. Und man hat
auch gelesen.
Man kann ja alles von ihm halten, aber da hat er einfach einen echt fantastischen Job gemacht.
Ja.
Aber diese Gesichtsfrisur, du.
Ja, das ist wirklich hart. Es muss auch eine beschissene Situation gewesen sein für die anderen Leute in der Gruppe. Dann guckst du dich da oben und denkst so, guck mal, mit wem wir hier über den Berg gefahren sind. Ah ja.
Cool.
Scheiße. Das ist so ein bisschen so ein Puzzle, das du dann einfach nicht lösen kannst. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, dann hast du auch zweimal Movistar da drin gehabt.
Ja.
Die waren irgendwie planlos.
Du bist so Marco Frigo oder Raúl García, so die auf 3 und 4 reinfahren, denkst du so, ich habe eigentlich gar keinen schlechten Antritt. So, ich könnte irgendwie in so einer Außergruppe und drehst dich halt um und dann ist ja Mats Pedersen noch dabei mit zwei Helfern.
Ja.
Ich sehe, ciao.
Ja, also es war irgendwie so eine unlösbare Aufgabe für alle anderen. Thorstein-Trainer, war es egal, der ist nur aufs gelbe Trikot gefahren. Der Rest hat irgendwie versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Kevin Wokola hat noch versucht, in der letzten Kurve innen reinzufahren und war erstmal an sich gut gemacht und dann doch nicht so gut gemacht. auf jeden Fall, Mats Pedersen holt sich die Etappe. Gelbe Trikot geht an Thorstein-Trainer. Und dann hatten wir unseren allerersten Sprint der Tour.
Das gibt mir ganz kurz nochmal die Möglichkeit, bevor wir in den Sprint gehen, das Thema Hitze nochmal kurz anzusprechen, weil es auch auf der Tabelle ein Thema war. Ist gerade in Frankreich, Südfrankreich und in vielen Teilen Europas ja echt voll das Thema. Wir haben es gesehen, an verschiedenen Methoden, sich kühl zu halten, sei es in Aeropositionen im Eisbecken noch zu chillen. Also,
dass wir da noch nicht drüber gesprochen haben.
Ja, geil. Aber ich habe da was für dich vorbereitet. Und zwar, ich habe mir mal alle Fit-Dateien von Pogacar runtergeladen und die nach Hitzezonen geclustert. Also wie viel Zeit er quasi in verschiedenen Hitzezonen verbracht hat. Und ich habe, also unter 20 Grad haben nichts. Okay.
Okay, ja.
Wir haben die in 5 Grad Schritten, 20, 25, 25, 30 und geht bis 45 hoch. Willst du mal kurz raten, welche Zone die meiste Zeit verbracht wurde? In 5er Schritten?
Nicht die oberste, die mittlere.
Was ist denn, also ne, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45.
Ach so. Boah, dann, wenn du schon so fragst, 30 bis 35.
35 bis 40.
Boah.
11 Stunden 30 zwischen 35 und 40 Grad. 5 Stunden 40 zwischen 30 und 35 Grad. Zwischen 25 und 30 Grad, was schon warm ist, lediglich 2 Stunden 20. zwischen 20 und 25 Grad, was normal wäre, waren einfach nur so 15 Minuten. Und zwischen 40 und 45 Grad, da muss auch die Sonne voll drauf gestanden haben, Stunde 15.
Ja.
Das ist dann am Berg, so wenn die Sonne drauf knallt, das zählt ja, dann nicht ganz. Aber ja, 35 genau. bis 40, klar, hast du ein bisschen verfälscht, okay, aber 11 Stunden 30 zwischen 35 und 40 Grad.
Das ist schon solide.
Das ist der Hammer.
Einige von den Sprintern waren so spät im Ziel bei der Tourmalet wahrscheinlich, dass sie schon wieder 15 hatten.
Ja.
Ja, also Hitze, wie immer ein großes Thema, wird auch immer ein großes Thema bleiben, glaube ich, im Ausdauersport, Kühlungstechniken und alles ist super, super wichtig.
Wie stehst du dazu, dass die UCI dann halt die Eissocken-Thematik vielleicht verbieten will?
Ja, das habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Was ist das jetzt schon wieder für ein Scheiß?
Ja, ich glaube einfach, also keine Ahnung, welche Begründung sie da sich raus, aber ich kann mir vorstellen, so Aero-Gains könnte man sich halt begründen, so.
Warum aber die sonst? Sind doch nur kurz da.
Ja eben, die werden ja immer kleiner.
Aber die UCI hat echt krank Langeweile. Auch gestern da die Aktion mit dem Hub-Arts.
Ich wollte auch, ich hab's auch
jeder liegt auf dem, mit den Unterarmen.
Wie unnötig.
Auf dem Lenker. Das macht doch jeder. Also jetzt gleich, wenn die hier wieder Finish fahren, dann liegen die auch wieder alle da. Disqualifiziert die UCI oder ermahnt die UCI jetzt jemand, der seine Hand...
Das war ein Exempel, wo sie einfach mal sagen wollen, wir greifen auch durch. Aber es macht doch überhaupt keinen Sinn.
Also da saßen die im Auto und gesagt, was machen wir denn heute? Und es ist ein bisschen langweilig. Guck mal,
ja.
Das ist doch nicht ganz die Regel. Da fahren wir jetzt einfach mal hin und verbreiten jetzt irgendwie so Panik.
Was ist
denn die Folge jetzt davon? Meinst du, Hub Arzt hat jetzt sein komplettes...
Der wird genauso weiterfahren.
Und alle anderen?
Die größte Gefahr ist einfach nur, dass er vielleicht beim zweiten Ermahnung, wenn sie wirklich durchgreifen wollen, dass er einfach für die Rundfahrt rausgekickt wird. Was soll denn das?
Sorry, aber erstmal, Hub Arzt, wenn wir schon bei dem sind und über die erste Sprintetappe sprechen. Junge, wird er einfach Vierter.
Ja.
Guck mir mal im Finale an, wo der herkommt. Das musst du dir mal angucken. Der kommt von Position 15 oder sowas. Und der sneakt sich da einmal so richtig geil durch eine Lücke. Und ich wusste gar nicht, dass Hub Arzt so schnell ist.
Ja, Momentum.
Momentum auf jeden Fall, das spielt eine große Rolle bei dem Sprint, das muss man auch sagen.
Ja.
Aber wie kommt der auf die Idee, überhaupt zu sprinten? Man guckt ja bei seinen anderen Ergebnissen an, der ist halt Zeitvermeister.
Aber stell dir mal vor, du bist Jasper Philipsen und ein Hub Arzt fährt an dir vorbei.
Ja, auch scheiße.
Und, ja.
Also, aber wie kommt der überhaupt auf die Idee? Also, das ist so, dass der ist, guckt dir die anderen Ergebnisse an, das ist keiner, der irgendwie regelmäßig so reinhält. Ja. An dem Tag hat er sich gedacht, oh, weißt du was? Heute halte ich hier mal voll rein.
Ja, also geil ist es halt, wie funktioniert, weil am Ende muss er halt einfach richtig viele Watts auf dem Pedal haben können. Ich glaube, der kann richtig gut dann so eine hohe anaerobe Dauerleistung und wenn du dann halt nochmal so einen Antritt hinkriegst, eine richtige Positionierung, das Talent halt zu haben für einen Sprint ist halt ideal.
Ja, der wird jetzt sicherlich keine Massensprints gewinnen, aber ich meine, am Ende ist es glaube ich so, dass der jetzt, dass sie halt einfach keinen anderen haben, der da sprinten kann.
Wenn du
halt
deine Freiheit hast, dann go for it.
Dann hat er sich gedacht, jetzt mache ich das mal und ich tippe mal, der wird dann heute auch wieder was versuchen.
Ja. Wo ich so ein bisschen, er hat gesagt, enttäuscht, ist ein bisschen blöd, aber vielleicht war es ein bisschen erwartbar, vielleicht ist er aber noch nicht so weit, aber Max Kanter hat schon einen geilen Leadout bekommen und Olaf Koi fährt halt vorbei, kriegt initial die Lücke zu Max Kanter auf 2 und ich finde, Max hat ein bisschen, ich weiß, er hat zu lange gewartet, weil als Olaf Koi antritt, hast du direkt diese Gap da. Und du siehst halt, Max Kanter wäre nicht schneller gewesen. So, er wurde nachher nicht schneller und hat es aufgeholt, sondern hat einfach Lücke bekommen und sie gleich gehalten. So, aber Olaf Koi fährt von der Seite, also an die Max vorbei, sprintet im Wind los und Max fährt halt los und es war irgendwie so, nicht Schadensbegrenzung, aber es war so Positionierung halten. Da war nicht mehr viel mit Der Sprint war gut, aber war wirklich nicht überlegen, auch den anderen hinten. Da war eher die Gefahr, dass sie halt von hinten so nah rankommen, dass auf einmal Dritter oder Vierter wird.
Ja, aber genau das habe ich ja nicht erwartet.
Ja.
Das ist jetzt kein purer Sprinter, würde ich behaupten, auch wenn es komisch klingt. Und wenn der zweite Platz, also der fährt extrem gut.
Das ist gut, ja, auf jeden Fall.
Aber der wird, glaube ich, einfach nicht eine Etappe gewinnen, weil es so viele Leute gibt. Also wenn, ich sag mal, ein ehrlicher Sprint gegen die anderen drei schnellen Leute, den gewinnt er halt leider nicht. Der ist ein sauguter Fahrer. Das ist eine krasse Maschine. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich den halt eher so trainieren und einsetzen wie in Michael Matthews. Weil er auch schon mal hier im Podcast war mit einer extrem hohen
Vorzahl. Ich wollte gerade sagen, wer mehr alles, mit seinem Training hören möchte, sei nochmal die Podcast-Folge. Ich hau sie gerne mal in die Shownotes nochmal rein. Könnt ihr euch gerne mal anhören. War eigentlich ganz spannend, wie er mit der, ich glaube Corona war das, ne? Corona-Situation umgegangen ist, wie er dann auch im Training wieder reingestartet hatte. War eigentlich ganz cool.
Ja, genau. So, dann, also Olaf Koi gewinnt die Etappe und finde ich auch sehr überlegen. War ein bisschen Chaos.
Ja.
Hast du den Fahrer gesehen? Ich glaube, es war von Cofidis, der einfach so im Kreisverkehr geradeaus fährt.
Ach so,
und
ja.
In so einem Busch fliegt.
Ich hab so laut gelacht, weil ich dachte mir so, was hat der sich gedacht? Der hat so gesagt, so, oh, ich habe keine Exit-Strategie, ich fahre mal auf die Wiese
Bürgersteig
und fährt in den Busch. Der ist natürlich nicht schnell da reingefahren, das war absolut vermeidbar irgendwie, aber der fährt so einfach in den Busch rein.
Ich frage mich auch, warum der dann, ja, warum hat er sich dann da hingeschmissen?
Ja,
und hat er sich eigentlich wehgetan? Würde mich auch mal interessieren. Ja. Der Sturz war noch relativ schnell.
Ja, es war nicht langsam, es war so medium richtig schnell. Also
medium, ich hab auch gedacht,
medium
so,
rare. Medium rare. Aber der so, oh nein, ich pack die Kurve nicht, ich fahr geradeaus. Und dann so, der ist so gefühlt bewusst gestürzt.
Genau, der ist gefühlt bewusst gestürzt, aber ich glaube, der Sturz war noch schneller, als er dachte.
Ja, ja.
Als er sein würde.
Ja, echt so. Ich hatte auch mal so eine Situation.
Die letzte Sekunde war so, ja. Oh fuck.
Ich hatte mal so eine Situation, wo ich dachte, ich rolle auf der Wiese aus, weil ich die Kurve nicht getraut hatte, weil ich bin schon an dem Tag gestürzt. Ja. Und da war so eine moosige Kurve. Ich dachte mir so, boah, ich traue mich nicht, ich ziehe geradeaus. Wir haben so eine kleine Senke, habe ich voll gemault. Das ist so eine dumme Erkenntnis. Ich denke so, oh, ich mach mal lieber nicht, ist zu riskant. Und dann stürzt du halt trotzdem. Dann
stürzt du bei der Sicherheitsvariante. Ja, genau. Das ist immer richtig peinlich.
Ja.
Der Sprint, um auch auf den Sprint zu kommen,
ja.
Irgendwie sind sie alle da, aber nicht, es kam nicht so dazu, dass da 4 Top-Sprinter nebeneinander her sprinten, sondern Olaf Koi war einfach gut positioniert, war dann einfach auch der Schnellste und gewinnt seine erste Tour-Etappe. Und ja, da fällt dir als Team und als Fahrer ein Stein vom Herzen. Weil wenn du siehst, wie ein Gregor Mühlberger gerade schraubt bei der Tour of Austria, da musst du auch erstmal liefern dann.
Ja,
wenn du dann nicht lieferst und lässt Mühlberger zu Hause, der gewinnt 2 Etappen, auch die Bergankunft, sehr, sehr souverän, dann hast du ein Problem mit der Rechtfertigung, aber das hat er extrem gut gemacht.
Ja.
Und ja, kann man nur Respekt zollen, dem für jemanden, der so spät in die Saison gestartet ist.
Ja, wir haben groß diskutiert, der bestbezahlte Sprinter für seinen Stundenlohn.
Der Junge hat geliefert,
ja.
Muss man einfach sagen.
Definitiv. So, wir kommen nach der Sprint-Etappe zur entscheidenden Etappe 6. Ja, ganz ehrlich, Leute, aus Transparenzgründen, wir haben gerade letzten Kilometer geschaut, kann sein, dass der Übergang ein bisschen holprig war. Wir haben also jetzt auch den Sprint von Etappe 7 gerade gesehen, können wir direkt mit analysieren. So, entscheidende Etappe 6. Ich habe ja gesagt, da passiert nichts. Ich habe gesagt, Tourmalet und das Ziel ist nachher zu weit weg, da musst du richtig lange Richtung Gädre, dann in dieser False Flat 20K bergauf fahren, da fällt jemand ab, ja, aber irgendwie neutralisieren die sich. Was sagst du denn dazu? Habe ich recht gehabt?
Also ich glaube, ich habe
auch da, ganz kurz nochmal, wenn wir den einen da rausnehmen, stimmt das sogar.
Wenn wir den
vorne rausnehmen, stimmt das.
Ja, aber das wäre, ja, okay. Gut, das ist ein Punkt. Ich glaube, ich habe was anderes gesagt im Podcast, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe definitiv an dem Tag selber was anderes gesagt, nämlich eigentlich genau das, was da passiert ist.
Mhm.
Weil mir ist danach hat beim Tippen aufgefallen, wir haben so eine richtig fette, homogene Masse an GC-Fahrern.
Ja.
Und deswegen, wir haben bei Ministry getippt Top 10.
Ja, ja, genau.
In der Reihenfolge. Und das ist mir extrem schwer gefallen.
Ja, das sind viele richtig gleich, ne?
Ich habe da eine halbe Stunde und dann nochmal einen woanders hingeschoben und dann noch den da hingeschoben und dachte mir so, boah, ist unfassbar schwer.
Ja, voll.
Und ja, am Ende ist es ziemlich genauso gekommen, wie ich es an dem Taggang gestern irgendwie auch gesagt habe. So, ich glaube, Isaac Del Toro marschiert dann los und am Ende bleiben die, ich habe gesagt, die beiden bleiben irgendwie übrig. Ich dachte auch
kurz, aber der Toro krass, ist nicht gut genug.
Nee, der Toro, der gewinnt zwar die Tour, aber der ist nicht gut genug.
Stimmt, der ist nicht gut genug für die Tour. Das ist eine schöne Aussage.
Der fährt da los und es war ein bisschen strange, weil erstmal fährt er los, dann gucken die sich so an und sind sie so zu zweit. Und Vingegaard hat schon eine kleine Lücke.
Erstmal, vorweg so, du siehst richtig geil, du siehst ganz genau, was die Teamorder war. Del Toro fährt beim 5-Kilometer-to-go-Schild los.
Ja.
Also das war ganz klar, so die letzten 5 fahren wir schnell. 5-Kilometer-Schild. Ich finde es auch cool, also du kannst ja gut orientieren, weil die Schilder ja wirklich, die Markierungen helfen ja sehr gut, weil du siehst immer sehr gut, da weiß der eine Fahrer, ich muss bis zu dem Schild fahren und dann passiert das.
Ja.
Also das hilft da wirklich. Und dann Del Toro fährt los. Ich weiß nicht, hast du schon mal geguckt davor, hast du mal in der Wiederholung geschaut? Del Toro war vorher schon so, okay, gleich bin ich dran.
Ich bin gleich dran.
Scheiße.
Aber Yates ist, glaube ich, recht kurz gefahren, oder?
Ja, ja. Ich glaube, weil das Tempo einfach scheiß hoch war.
Ja, ich glaube, also McNulty ist, glaube ich, relativ stark und relativ lang gefahren. Und dann
gut.
Hast du Yates gehabt, der kurz eine Schicht hatte, der sich dann im Hinterrad schon gedacht hat, so, oh Gott.
Del Toro so schon dreimal. Oh, Del Toro hatte so richtig konzentrierten Blick, so, okay, reiß dich zusammen, Alter. Du bist gleich dran, das ist wichtig.
Genau, und dann Yates ganz kurze Führung, dann kam das 5-Kilometer-Schild, Del Toro fährt los, reißt alles auseinander. Dann fand ich es sehr erstaunlich, dass Del Toro fällt dann ab, hat seinen Job erledigt, Pogacar fährt weiter, Vingegaard fährt super konstant.
Ja.
und hält aus meiner Sicht relativ lange diese Lücke, recht klein. Ich dachte eigentlich, wir haben so ein Ding wie auf der Vogesen-Etappe vor 2 Jahren, dass er vielleicht nochmal irgendwie in die Nähe kommt.
Er hat auch kurz die Lücke kleiner gemacht. Er hat nach 8 Sekunden mal zu 6 gemacht.
Genau. Also der ist ungefähr das, also muss ja das gleiche an Watt pro Kilo gefahren sein wie Pogacar für eine Weile und dann geht irgendwann über die Kuppe, die auf den letzten 1-2 Kilometern die Lücke so ein bisschen auf.
Ja.
Auch stark, Lipowitz fährt erstmal noch zu Vingegaard hin, geht dann aber wieder krachen.
Und da kickte Höhe ab da. Ab da kickte vielleicht Höhe nochmal.
Kann sein, ja. Also ich fand ihn auf jeden Fall stark und ich glaube mit einer etwas smarteren Fahrweise, weil er hat die Lücke einfach da mit Krawall geschlossen. Ne? Ja. Also Pogacar fährt Vollgas, Vingegaard fährt Vollgas, Lipowitz fährt ran.
Ja.
Einen Vingegaard, der in dem Moment versucht, die Lücke auf Pogacar zu schließen, da kannst du dir vorstellen, was der gefahren sein muss.
Ja, ich kann sogar ein bisschen was sagen, was die gefahren sind.
Na, dann hau mal raus.
Wir haben ein paar Nai-Chaka-Zahlen wieder. Den gesamten Tourmalet haben wir jetzt von Pogacar 35 Minuten, warte mal, 35 Minuten Segment hier gerade. Ich muss ganz kurz gucken, wie haben wir den Vergleich, das sind ja 40 Minuten. Wir haben ja den 2 Minuten schnelleren Tourmalet als vor 2 Jahren. 2023 vor 3 Jahren. 2023 45 Minuten 32, jetzt in 2026 43 Minuten 12. Das ist schon wirklich crazy. Also wir sind mittlerweile schon, überleg mal ganz kurz, wie war damals der Tourmalet? Schnell, aber nicht so aggressiv, ne?
Damals der Tourmalet war auch schon schnell.
Ja, aber das war
23 sind, hat Wismar da alles auseinandergenommen.
Wismar, stimmt, stimmt, stimmt.
Jai Hindley war im gelben Trikot.
Ja.
Und Wismar hat alles auseinandergenommen.
Ja.
Und die Zeiten, vor allem der interessante Part, sind die letzten 4,8 Kilometer. Da sind sie 23 in 13 Minuten 27 hoch. Jetzt 26 ist, also Pogacar und Vingegaard zusammen. 26 ist Vingegaard in 13,32, also 5 Sekunden langsamer.
Ja.
Und Pogacar ist einfach in 13,01 gefahren. Also einfach 26 schneller.
Ja.
Das heißt, Vingegaards Level ist gut. Ist vergleichbar mit 23, aber der andere Kollege hat einfach mal ein bisschen was draufgelegt.
Voll, voll. Für das gesamte schnelle Segment, also Col du Malais from Grip steht hier. Grip, keine Ahnung, 12,4 Kilometer. Das ist jetzt nicht das ganze Segment dieser 45 Minuten, aber für 35 Minuten haben wir VRM von 1875 und Etalon Watt pro Kilo von 6,65 Watt pro Kilo.
Ja.
Und für den letzten Part, also die letzten 13 Minuten, bis mehr als 13 Minuten vom Tunnel, also eigentlich die Del Toro, du bist dran Situation.
Ja, sag es, sag es.
Über 13 Minuten mit 7,18 Watt pro Kilo.
Ja. 2001 VRM. Da kommt die 2000er VRM nochmal zum.
Boah, Junge, ist das schnell.
13 Minuten mit einer 2000er VRM.
Probier das mal ganz kurz, probier das mal aus zu Hause. Wir haben es ja schon mal gesagt. Probier das mal zu Hause aus. Stellt euch mal eine VRM-Zahl dahin und fahrt mal einmal so schnell, dass da eine 2000 steht. Versucht
Kurze
mal.
Anmerkung dazu. Rechnet euch das vorher aus, wie viel Watt ihr ungefähr fahren müsstet für die 2000er VRM, weil das Ding ist träge.
Ja.
Wenn du nämlich da bei 1500, 1800 VRM noch versuchst zu pushen, um auf 2000 zu kommen.
Steht da manchmal 2,4.
Dann steht da irgendwann im Peak genau 2,4 und dann steht dann da irgendwann 18er Laktat. So, das ist gar nicht gut.
Remember. Like, wer es noch kennt, 2022.
Genau.
Performance, mal ganz ehrlich, Performance stark, krass, definitiv. Aber bin ich jetzt doof oder, weil das ist noch nicht, das war noch nicht mal das Beste. Ehrlich. Das war schnell. Aber zum Beispiel Villars-sur-Ollon, Pogacar bei Romandie war das? Villars-sur-Ollon vor der Tour? Dieser Rundkurs. Nee, Tour de Suisse, sorry. Tour de Suisse, war das dann. Da ist er 24 Minuten mit 7,2 Watt pro Kilo gefahren.
Ja.
Der Typ ist noch nicht mal ganz am Limit.
Ja, der Berg war halt zu Ende.
Ja.
Da konntest du halt nicht so lange weiterfahren.
Ah.
Ich meine, das sind alles Kalkulationen, ne? Ich glaube ja nicht, dass der da jetzt irgendwie. Das ist so die Frage. Dann fährt er da hoch. Auch, ich muss auch sagen, Villars-sur-Ollon, wenn man es jetzt wirklich so ausspricht.
Ja.
Andere Höhe.
Ne? Das stimmt auf jeden Fall.
Andere Höhe.
Weil Vingegaard hat auch schon bessere Performance beim Giro gezeigt. Mit 6,7 Watt pro Kilo am Piancavallo auch ohne Höhe. Das zählt natürlich nicht.
Genau. Das heißt, das Ding ist, ich glaube ja nicht, dass die dann da irgendwie hochfahren und fahren die 20 Watt weniger, als sie sonst fahren würden. So sagt Pogacar nicht aus.
Ja.
Interessant finde ich halt vor allem aber auch, Vingegaard hat oben jetzt gar nicht so viel Zeit verloren, sondern berghoch hat er 30 Sekunden verloren.
Stimmt.
Bergab hat er 40 Sekunden verloren.
Ja.
Das ist halt auch nochmal so ein bisschen.
Und das bei der These, so jetzt kommt's, Lennart, unpopular opinion, bei der Scheißfahrweise von Tadej Pogacar bergab. So.
Ja, die sah manchmal ein bisschen komisch aus.
Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Guckt es nochmal an. Once I say it, you can't unsee it. Der Typ fährt bei Linksserpentinen mit einer horizontalen Pedalstellung.
Ja, es ist auch aufgefallen, ja. Das ist,
ich habe gedacht, ich der bremst rein, verlagert das Körpergewicht nach hinten, got it, ne? Dann genau. Gehst du aber mit der rechten Pedale
aber
runter.
Aber der verändert die Pedale nicht.
Und der bleibt also genau so. Ich habe das auch im Video nochmal angeschaut. Der fährt mit der horizontalen Pedalstellung, das hat er dreimal gemacht, aber links, ja. Schon rechts Serpentine fährt er schon mit einem Pedal aus und einem Pedal
das
unten.
Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe nur diese Kurven gesehen, dachte mir so, warum hat er die Pedalen so? Was macht der Mann da?
Das sah komisch aus. Das passt irgendwie, also das macht keinen Sinn, oder? Ich habe ein paar Mal Safa-Brian-Videos gesehen, der es auch macht. Und ich habe gedacht, so, das macht gar keinen Sinn. Warum tun die dies?
Ich habe keine Ahnung. Also er ist zumindest schneller als Jonas Vingegaard. Und
meinst du, wir wären schneller als Pogi darunter?
Nee, das würde ich jetzt erstmal nicht behaupten. Okay. Ich weiß es nicht. Wir sind schon mal sehr schnell bergab gefahren. Aber die Frage ist halt, er hat auch auf die anderen Leute, glaube ich, gewonnen in der Abfahrt, oder?
Bitte?
Er hat auch auf die anderen Fahrer in der Abfahrtzeit rausgeholt, glaube ich.
Ja. Also das kann ich jetzt nicht sagen, kann ich nicht bestätigen.
Naja, müssen wir nochmal nachgucken. Weil die anderen Kollegen haben auf jeden Fall auch schon relativ viel Zeit berghoch verloren. Ne?
Ja.
Also wenn du es mir anguckst, Pogacar das letzte Segment in 13 Minuten einer Sekunde, Sexas, Lipovic und Del Toro haben schon 14:28. Und am Ende ist Vingegaard fast ungefähr so in dieser Gruppe von Sexas, Lipovic und Del Toro. Ich weiß nicht genau, wie es nach der Abfahrt aussah, aber auf jeden Fall glaube ich, dass der Vingegaard gegenüber allen so ein bisschen verloren hat auf der Abfahrt, würde ich jetzt mal sagen. Was interessant ist, noch so ein bisschen, ich habe hier gesagt, ich glaube, dahinter ist eine große Gruppe.
Mhm.
Und dann ist die Frage, haben wir vorher rumgeblödelt, so wie viele GC-Fahrer auf einem guten Level brauchst du, um auf so einer leicht ansteigenden, Anführungsstrichen, Bergankunft so einen Pogacar wieder einzuholen oder zumindest die Zeit zu halten. Naja, du brauchst offensichtlich mehr, weil dahinter waren acht Leute. Acht waren es? Sieben? Ich glaube, es waren acht, die da Vollgas hinterhergefahren sind oder zumindest alle sich ein bisschen Mühe gegeben haben, zumindest Jonas Vingegaard wieder einzufangen. Und die sind nicht näher gekommen, die haben einfach nur Zeit verloren. Und dann gab es noch so ein bisschen Beef anscheinend zwischen Remco und Lipo.
Ja. Aber sind da machen solide dort für Bonussekunden oder?
Nee, ich glaube,
also nicht genug mitgefahren.
Ich habe am Ende jetzt auch nicht so ganz gecheckt, worum es geht. Aber mein Eindruck war jetzt, dass Lipovic der Stärkere ist, berghoch.
Ja.
Weil erstmal fährt er hin zu Vingegaard, dann platzt er wieder. Das ist natürlich blöd, aber wenn der ein bisschen anders fährt, dann kommt er aus meiner Sicht auch vor einem Sexas oben am Tourmalet an.
Und auch definitiv
nicht so weit hinter einem Vingegaard.
Ja, und auch definitiv vor einem Remco, der auch aufschließt, aber auch so ein bisschen, weil er eigentlich auch ab Attacke Sekunde 1 auch nichts macht. Also der weiß halt genau, er kann nicht mitfahren. Er bleibt halt sitzen, fährt sein Ding, fährt dann auch stückweise wieder vor. Ja, aber wenn es halt vorne sich zusammenschließt oder sowas, hat der richtig Probleme, wenn er einfach direkt sitzen bleibt.
Es ist witzig, weil es fängt jetzt wieder der gleiche Mist an wie letztes Jahr. Irgendwann ist jedes Mal das Gleiche. Die Tour de France beginnt. Alle so, vielleicht können wir ja mitfahren, wenn der losfährt. Ich bin ja gut in Form. Dann attackiert er das erste Mal so richtig gottlos berghoch. Also, ich kann doch nicht mitfahren. Und ab dann beginnt es wahrscheinlich wieder ein letztes Jahr so Lombardei-Rundfahrt, EM, wo die Leute einfach komplett drauf scheißen.
Ja.
Die sehen den attackieren, die machen gar nichts mehr.
Die sagen sich so komplett passiv.
Als würden die den ausblenden.
Ja.
Die fahren nur noch auf 2 und 3. Und ich glaube, das wird bei den nächsten Bergankünften auch wieder so sein.
Das kann durchaus sein.
Der wird sein Ding machen. Maximal Vingegaard wird ab und an mal denken so, hey, ich probiere es jetzt nochmal. Und der Rest macht so sein Rennen, weil es bringt halt nichts, so zu machen wie Lipovic, dann da irgendwie so tief zu gehen, zu explodieren und dann mehr Zeit zu verlieren, aus meiner Sicht, als man eigentlich von der Watt pro Kilo Leistungsfähigkeit verlieren müsste.
Ja, voll.
Also er ist zu tief gegangen kurz, hat dafür bezahlt, ist dann eine Gruppe weiter hinten gewesen. Erstmal also jetzt am Ende nicht.
Ja, hat zusammengelaufen alles.
Genau, am Ende wäre er wahrscheinlich
Bergkampf gewesen, wäre es halt nicht ganz so.
Bei einem Bergkampf, genau. Ansonsten ist er da, kann er eigentlich von Glück sprechen. Er ist dann am Ende dieser Gruppe gewesen und sonst wäre er, glaube ich, als Einzelfahrer hinter Vingegaard gewesen und dahinter käme die Gruppe, da hätten sie ihn auch eingeholt.
Ja.
Ich glaube, dass das jetzt eher dazu führt, wieder, dass jetzt jeder weiß, wo er so hingehört.
Ja. Glaubst du, Remco hat beim YouTube-Vlog gelogen?
War so ein Bluff, ne?
War es ein Bluff oder war das Lactatmissrede so off?
Keine Ahnung.
Also da haben sie ja mit 4,20 Intervalle gefahren und mit 3,5 Laktat und dann sagt noch im Video, ja passt, 5 Watt mehr sind wir bei Schwelle, wäre umgerechnet bei seinem Gewicht von 63 Kilo halt 6,75 Watt pro Kilo. Wenn du das hättest, dann würdest du mitfahren, bin ich ehrlich.
Ja, oder Höhe halt vielleicht, am Ende muss man noch mit ja, dran rechnen. Ja, klar,
voll. Der Typ hat 72 Tage seit Lüttich-Passau-Lüttich im Training verbracht, davon den größten Teil in der Höhe.
Er fährt auch solide berghoch, muss man fährt auch sagen. Fährt er ja auch. Ne? Also, ich glaube, das wird jetzt noch eine extrem spannende Tour.
Und dahinter.
Dahinter, genau. Ich wundere mich immer wieder, dieses typische Pogacar holt dann bei der ersten schweren Bergetappe die Zeit raus und verwaltet danach.
Ja.
Das checke ich auch nicht so ganz. Wieso kannst du an dem einen Tag, auch letztes Jahr bei der Tour, an dem einen Tag bist du halt so krass überlegen und die anderen Tage fährst du halt einfach keine große Zeit mehr raus. Warum? Du verlierst doch nicht irgendwie an Schwelle oder...
Vielleicht, weil das nicht muss. Also du musst ja nicht aggressiver fahren als notwendig, weil theoretisch kannst du sagen, wenn ich jetzt nicht ganz so tief gehe, weiß ich halt, ich komme besser durch. Das ist wie eine intensive Trainingswoche.
Ja.
Und man muss auch sagen, wir haben ja schon vorher gesagt, die Tour de France ist dieses Jahr so designt, dass die letzten zwei Etappen schon echt nochmal richtig reinhauen. Und was du möchtest, ist jetzt erstmal so maximal Ressourcen zu haben für die letzten zwei richtigen Etappentage. Das heißt, ich kann mir vorstellen, der wird nochmal irgendwo schnell fahren, auch Vogesen-Etappe und so. Das ist aber nie so richtig lang. Und er muss ja auch nicht. So, er kann erstmal auch am Sonnensaison, er kann erstmal mitfahren, gucken, was passiert. Dann attackiert er am Ende, holt nochmal 20 Sekunden raus.
Auf der anderen Seite fährt er jeden Tag ja eigentlich gerade schnell. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Tadej Pogacar da jetzt groß mit Auge unterwegs ist.
Meinst du nicht, ist er erwachsener geworden?
Dann guck dir die anderen Etappen an. Der fährt sofort, soweit er die Möglichkeit hat, schnell zu fahren, fährt er schnell.
Wir können gewinnen, wir fahren.
Wir können gewinnen, wir fahren, genau. Das macht man einfach so jeden Tag.
Es wäre krass, wenn er das büßen würde, dass die dritte Woche auf einmal richtig problematisch wird.
Ja.
Er hatte ja von sich immer gemeint, war es letztes Jahr, wo er sagte, er hat auch schlechte Tage gehabt?
Er hatte letztes Jahr gesagt, er hatte auch einen schlechten Tag, er verrät aber nicht an welchem.
Ja, oder genau.
Das war vorletztes Jahr, glaube ich. Jahr.
Ja, nach dem Giro. Aber letztes Jahr hat er aber auch gesagt, Leute, es ist wirklich, ihr denkt alles sei so leicht, aber es ist schon härter, als es halt so wirkt. Weil dann war auch teilweise kalt dazu und so. Ne? Dann musst du auch erstmal gucken, dass du das Ding halt über die Bühne bringst.
Ja.
Das glaube ich schon. Du kannst auch jederzeit krank werden.
Genau, das kann immer noch passieren oder du scheidest halt aus, wie das der Fall sein wird und Del Toro gewinnt am Ende GC.
Lennart, immer wenn wir es gesagt haben, ist das nie so eingetreten.
Ja, es ist auch, Tadej Pogacar hat uns gebeten, das zu sagen, als Safety. Gucken wir mal kurz auf das Etappenergebnis, weil die GC-Favoriten hinter Tadej Pogacar oder die anderen Menschen, die auch mitfahren, können wir sie ja auch so nennen, 2:38 Jonas Vingegaard, danach die Gruppe mit Isaac Del Toro, Remco Evenepoel, Paul Sexas, Florian Lipowitz, Juan Ayuso und Matthias Gellmose mit 2:57. Wer stark gefahren ist, ist Lenny Martinez.
Ja, voll.
3:02 und Sepp Kuss
mit 3:06. Vorher auch bei der Bergwertung.
Ja, genau.
Lenny Martinez und die zwei U50-Kilo-Fahrer.
Ja, wie heißt der Kollege?
Parampatre.
Genau. Genau, dann Egan Bernal, 4:47. Und dann hast du schon, Alter, ein Tom Pidcock kassiert einfach mal 8 Minuten und 18 auf der Wahnsinn. Etappe.
Ja.
Tobias Hallert-Johannessen, der so stark gefahren ist in den letzten Wochen, kassiert auch 8:21.
Carapaz 9 Minuten war fast. Also nicht, dass wir groß auf gesetzt haben, aber
Carapaz der ist
war
die, gut der, gefahren.
Ja.
Die anderen Tage.
Genau, also bei anaeroben Efforts, bei den intensiven steilen Anstiegen, bei den kurzen, da war der voll vorne dabei jedes Mal. Und jetzt kriegt er 9 Minuten.
Das finde ich ziemlich scheiße, weil ich habe den in meinem Tippspiel tatsächlich auch in den Top 10 gesehen.
Wir haben doch schon in der Vorberichterstattung gesprochen, dass 9 Minuten Rückstand noch nicht heißt, dass du nicht Top 10, dass nicht mal Top 5 nicht werden könntest.
Das stimmt, oder noch nicht mal Top 3. Also wenn es hält.
9 Minuten heißt gar nichts.
Wenn es hält, ich habe ihn als 9. getippt, dann ist das noch drin. Außerdem wird er in ein paar Ausreißergruppen gehen und dann wird er sich seine Zeit so wieder zurückholen. Schauen wir mal aufs GC.
Marco Haller hat schon 2 Stunden mehr Tour de France gehabt als alle anderen, als Pogacar, meine ich.
Ja. Der gönnt sich richtig, der nimmt die Experience komplett mit. Haller letzter, 1:55.
Er ist Haller letzter.
Haller letzter. Matthias Watzek ist jetzt noch 10. Der ist in letzter Zeit ganz gut berghoch gefahren.
Ja.
Egan Bernal auf dem Weg in die Top 10. Pidcock kann noch Top 10 fahren. Halland Johannessen kann noch Top 10 fahren. Carapaz kann noch Top 10 fahren. Und ansonsten sind aus meiner Sicht genau die Leute vorne, die da vorne reingehören. Lenny Martinez habe ich jetzt nicht erwartet, dass er so weit vorne drin ist, weil der jetzt in letzter Zeit eher so ein bisschen, was GC angeht, so unkonstanter geworden ist. Oder also
die von der großen GC-Hoffnung.
Die Tour de Suisse war nicht so gut, dass ich gesagt hätte, so okay, aber es war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die passendste Rundfahrt und weißt auch nie, kam der gerade aus der Höhe, wie haben sie es gemacht. Ich glaube, der wird noch weiter solide fahren. Ansonsten haben jetzt alle Leute schon 2 Minuten 42 oder mehr Rückstand. Das ist so vor einigen Jahren noch so ein Rückstand in Paris gewesen, vom 4. oder sowas.
Ja.
Ich habe auch noch eine Wette laufen. Der 10. der Tour de France hat wie viel Rückstand? Unter 30 Minuten oder über 30 Minuten?
Ich habe 20 gesagt.
Nee, 30 Minuten war letztes Jahr.
Boah, stark.
So, hier haben wir nochmal ein bisschen kurz auch ein Zitat Minuten von Remco. Ne? Da hat er ja übrigens rumgeheult, um das nochmal reinzuschmeißen.
Ja.
Dass er sagt, er ist ganz viel über der Katalonien-Rundfahrt gefahren für Lipowitz. Und jetzt ist Lipowitz nicht für ihn gefahren. Ich frage mich da, das wolltest du, glaube ich, gerade eben noch sagen. Was soll er machen, Lipowitz? Soll er jetzt da warten?
Am Berg meinst du?
Ja.
Nee, auf keinen Fall. Also maximal halt, also klar, in dieser False Flat-Ebene, klar, aber muss auch sagen.
Sind die da nicht alle gefahren?
Genau. Und dann denke ich mir so, wenn die alle fahren und da Zug drauf ist, dann musst du es ja auch nicht machen, oder? Ja.
Vor allem sollte auch nicht der Typ dann fahren müssen, der eigentlich schneller Berg hochfährt.
Ja, genau. Ja, so. Muss man einfach sagen. Und ich glaube, es ist einfach die Nichtannahme der Leaderrolle gerade, oder die Nichtabgabe der Leaderrolle, so, die Remco gerade so ein bisschen da spielt. Sagt, der muss für mich fahren, aber dann am Anstieg halt mehr Probleme haben, weißt du? Ja, weiß ich nicht.
Gut. Was leiten wir so ab aus der ersten Woche?
Wir waren noch bei Top 10 GC, wolltest du eine Zeit sagen. 30 Minuten, sagst du.
Also ich habe gesagt, unter 30 Minuten.
Unter 30 Minuten.
Ja, weil ich glaube, das Feld ist ein bisschen homogener.
Okay.
Auf der anderen Seite haben die auch gerade ein bisschen den Arsch versohlt bekommen.
Da wird es jetzt ein bisschen ruhiger.
Ich habe das Gefühl, da werden auch einige mental jetzt so ein bisschen
so ein Downer.
Also so ein Tom Pitcock mit 8 Minuten ist schon eine,
das ist auch nicht heftig.
Böse Ohrfeige.
Ja.
Ich meine, das ist die nächste Gruppe nach der Top GC-Favoritengruppe.
Tom Pitcock ist mit 1 bis 2 Sternen von 3 bewertet als Favorit.
Ja, und der wird auch noch ein bisschen vorgefahren sein auf der Abfahrt, so wie man den kennt. Der hat nicht den Komm auf der Abfahrt. Pogacar hat den Komm auf der Abfahrt, hast du gesagt.
Ich weiß nicht, ob Pitcock hochlädt, aber
Pitcock, wenn er hochlädt, dann wundert es mich halt stark.
Ja, normalerweise
sollte er eigentlich schneller sein.
Ja.
Wollen wir noch ganz kurz als letzten Punkt noch die Sprintetappe von heute durchsprechen, die wir eben gesehen haben, mit einem Sieg von Tim Merlier, der ziemlich souverän gewinnt, würde ich sagen. Und was mich wieder überrascht, Hub Arts, 7. Man wird zum Topsprinter.
Topsprinter.
Max Kanter wieder 4. stark, Binyam Gemay 3, Sören Vereskold 2. Auffällig war, ist eine Explosion.
Ja, der ist gesprungen wie ich.
Der ist gesprungen wie du, wird 5. Jasper Philipsen, den hat, glaube ich, Mathieu van der Poel schon so grau gefahren an seinem eigenen Hinterrad, dass da nicht mehr viel ging.
Ja. Noch mehr explodiert ist nur Fernando Gaviria gerade, der erst von der Seite kam, sah echt gut aus, dann ein bisschen damit Jasper Philipsen geboxt hat und am Ende halt 14. wird.
Ja.
14. Der war 100 vor Ziel, war der noch auf 1 oder 2 zumindest.
War der irgendwo, hatte der noch freie Sicht nach vorne?
Ja, genau.
Und irgendwann wurde die Sicht immer dunkler. Das sind ganz viele verschiedene.
Komm, überleg mal, du hast freie Sicht nach vorne und dann kommen 12 andere noch vorbei. 12 auf 100 Meter.
Ist auch noch 25. geworden. Der hätte eigentlich auch besser durchziehen können. Der wäre besser rausgekommen als Jasper Philipsen.
Jetzt ein Platz vor Tom Pitcock.
Ja. Koi diesmal gar nicht drin, 23. Der war relativ weit hinten, war ein bisschen eingebaut. Sein Leadout hat nicht gut funktioniert. Ja. Also ich freue mich. Also wir haben schon 2 verschiedene Sprintsieger. Und gerade, wir hatten es, glaube ich, vorher gesagt, Mats Pedersen, grünes Trikot, weil der einfach kontinuierlich sammeln kann.
Ja, also Mats Pedersen wird wahrscheinlich auch so ein bisschen genau das machen, was eigentlich also ein bisschen durch die grüne Trikotregelung, die es mittlerweile gab, so ein bisschen verändert werden sollte, damit Pogacar es nicht holt, dass diese Flachetappen jetzt nicht 50, sondern 70 Punkte geben. Aber Mats Pedersen ist einfach auch so stark, wird wahrscheinlich in so vielen Austergruppen unterwegs sein, dass wenn er sich das vornimmt, natürlich auch da so viele Punkte sammeln wird mit der einen Zwischenwertung, die er sich dann holt, dass es halt doch wieder sehr realistisch ist, dass er da vielleicht das grüne Trikot nach Hause bringt. Da muss aber so ein, eigentlich hätte Olaf Koy heute richtig gegenhalten müssen. Und wir haben ja mal einen Supersprinter, weißt du, so einen Sprinter des Jahres bei der Tour, der immer 2 Siege, 3 Siege nach Hause fährt, 2 Zweite oder sowas. Und das, da hätte jetzt Olaf heute richtig punkten müssen. Dann kann er gut gegenhalten.
Ja, das ist das Ding, wenn du halt wie Olaf Koy eingebaut bist. Und ich glaube, das musst du noch lernen. Ich weiß nicht, ob er aufs grüne Trikot fährt oder nicht. Aber wenn er aufs grüne Trikot fährt, musst du an solchen Momenten, musst du in Bruchteil einer Sekunde sagen, ja, ich sprinte jetzt auch noch weiter und werde jetzt einfach 9.
Ja.
Anstatt zu sagen, ich sprinte hier um Sieg. Also es ist so ein bisschen auch so Mentalitätsshift als Sprinter, glaube ich, wenn du aufs grüne Trikot fährst. Ja.
Alles oder nichts oder jedes Mal punkten.
Genau, weil normal als Sprinter ist der zweite Platz ist scheißegal, du bist ja der erste Verlierer. Aber wenn du das Grüne fährst, musst du natürlich dann in dem Moment in den anderen Modus switchen und sagen, ich mache jetzt noch das Beste draus.
Ja.
Aber das passiert ja alles in einem riesen Chaos, in einem Bruchteil einer Sekunde.
Ja.
Ja, und dann merkst du aber dann auch, glaube ich, die Erfahrung. Keine Ahnung, wie gesagt, ob er aufs grüne Trikot fährt oder nicht.
Ja.
Ich gehe aber mal davon aus.
Ist aber ab heute nicht zu tun, wäre halt eine zu frühe Entscheidung, weißt du? Also
ja,
bewusst zu sagen, nee, dann mache ich einfach gar nichts, ist ja auch Quatsch.
Ja. Also er hat schon relativ viel Rückstand jetzt dadurch. Generell haben viele Leute schon einen relativ großen Rückstand auf Mats Pedersen. Der hat 204 Punkte, Benjamin Gmeiß ist Zweiter mit 145, Max Kanter 140 und Olaf Kreuz ist auch nur noch Achter mit 70 Punkten.
Ja,
also da ist noch schwer. Ein bisschen Arbeit zu tun.
Ja.
Die Leute, die vorne sind, sind tatsächlich die auch, die bei den Zwischensprints viel fahren. Zum Beispiel Kanter fährt auch die Zwischensprints alle und holt sich da die Punkte.
Ja. Effort der Woche, neben den GC-Fahrern, vielleicht noch ganz kurz, hast du vielleicht auch gesehen, Etappe 5 von, wie heißt er noch, Baptiste Verstroffer. Hast du gesehen, wie er losgefahren ist und dass Mats Pedersen sich noch bedankt hat? Der ist bei Etappe 5 mit dem Auto mit losgefahren.
Ja, ah ja, doch, das habe ich gesehen.
Das war die heiße Etappe dann auch, diese flache Etappe, wo es ganz klar war, das wird ein Sprint,
ja,
mit 1400 Watt losgesprintet. Und die nächsten folgenden 3 Stunden 12 alleine gefahren, 140 Kilometer, 44er Schnitt und hat dabei 3,36 Watt Average geschrubbt,
ja,
wissend, dass er eh eingeholt wird. Und nach dem Ziel kam Mats Pedersen noch zu ihm an und meinte so, danke Bro heute dafür. Ja, weil
richtig langsam hinten.
Ist halt du einfach langsam und ist einfach entspannt, so, du musst halt ja nichts kontrollieren. So. Also es ist halt wirklich alles kontrollierbar. So. Und ja, hat sich damit halt definitiv die, sag mal, kalorisch anspruchsvollste, angriffslustigste Startnummer für den nächsten Tag geholt. Noch härter,
ich habe, glaube ich, so eine Szene gesehen, wo er im Auto ist und sagt so, why only 3 minutes when I'm alone? So, das ist, fällt ihm nur so kurz, also ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ja,
das verstehe ich, das macht Sinn.
Und
gib ja, mir doch eine 9 wenigstens.
Hätte ich mich auch gefragt, ja.
Weil die wahrscheinlich von alleine hinten ranrollen. Mittlerweile ist alles so schnell geworden.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich hätte dann auch nicht so viel. Also, warum fährst du dann diesen Average?
3,36?
Ja, dann fahr doch 300.
Ja, im Ende
92. Am Ende entscheidet egal, eh das Feld, ja, wie viel Vorsprung du bekommst. Dann fährst du halt so langsam, wie es geht. Ich meine, der Typ kennt sich aus mit Breakaways. Ne? Der ist, ja, der ist schon, der ist da echt gut drin. Also, der hat sich wahrscheinlich an dem Tag einfach nur gedacht, ja komm, weißt du was, ich mache mir jetzt hier einfach mein Training raus. Keine Ahnung, dass du, also ich glaube nicht, dass das so schlau ist.
Es kostet schon echt viel Ressourcen.
Weil du fährst ja noch ein paar Tage Radrennen.
Ja, ja.
Vielleicht wollte der einfach mal ein bisschen brummen.
Vor allem kannst du ja auch, wenn du richtig, wenn du, es gibt so Fahrer, die merken in der Tour ja auch, dass sie richtig gute Form einfach haben, über die einzelnen Etappen hinweg. Und wenn er wirklich eine gute Etappe halt findet, weil das ist klar, was er gemacht hat, er wird nicht gewinnen. Das ist absolut klar.
Ja.
Er kommt nicht mal nah ran. Aber wenn du wirklich in der Gruppe bist mit 5, 6, 8 Fahrern, 12, 15 Fahrer, die aber aus einer 30-Fahrergruppe kommen, dann merkst du, okay, heute ist die Auslassergruppe, Pogacar hat keinen Bock, dann kannst du dich schon deine Chancen nutzen. Das heißt halt, sich jetzt da leer zu schroten für nichts, ist halt nicht so ideal. Das stimmt. Ja. Naja, wollte ich nur kurz nochmal fallen gelassen haben.
Gut.
Jut.
Was steht jetzt noch an, die nächsten Tage bei der Tour?
Ja, wir haben gesagt, das ist so diese mittlere Pause, ne?
Ja.
Also,
aber die ist immer wieder unterbrochen, auch von Etappen, die sich wirklich lohnen. Das
ja
hatten wir auch schon gesagt. Da gibt es so ein, zwei drin, wo man sagen kann, hey, die werden cool. Nach der Sprintetappe heute haben wir morgen noch eine weitere Sprintetappe. Also, wenn ihr es hört, heute. Dann folgt eine Sonntag auch noch eine weitere, ja, es ist eher eine Mittelgebirgsetappe. Ich glaube nicht, dass da krass viel passiert. Also ich glaube, da wird sich Pogacar zumindest zurückhalten.
Ja.
Und dann kommt am Dienstag, glaube ich, der Montag müsste der Ruhetag sein, am ja Dienstag eine sehr coole Etappe. Die habe ich jetzt auch letztens nochmal geguckt von der Tour 2024.
Ja.
Das ist die Etappe, wo Jonas Vingegaard gewonnen hat und nochmal zurückgefahren, zurückgekommen ist.
Ja.
Und ja, da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt, was da passiert. Jetzt haben einige schon ein bisschen Rückstand. Vielleicht werden da auch ein paar Fahrer sagen, hey, wir versuchen mal ein bisschen was anderes und gehen vielleicht mal früh in die Offensive.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass gerade nächste Woche Dienstag wird es ja wieder spannend, mal so ein bisschen zu gucken. Entweder Ausreißer oder halt ein bisschen GC-Sekunden, so einzelne. Und dann geht es ja Richtung Vogesen. Das
ja
wird nochmal spannend. Danach folgt dann schon die letzte finale Woche. Reden wir auf jeden Fall nochmal in Ruhe drüber. Aber dann haben wir schon diesen Schlag auf Schlag mit Solaison, Zeitfahren, mit Alpenetappen. Das wird schon richtig Brett. Okay, geil. Haben wir's. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns wie immer in, dann wirklich in der kommenden Woche Müssen wir machen. Wir werden wahrscheinlich remote aufnehmen müssen, weil ich dann einmal meine Tour de France auf Gravel fahren muss.
Ja.
3 Tage Stage Race in Winterberg. Aber kriegen wir hin.
Sollten wir schaffen. Wir werden auf jeden Fall pünktlich aufnehmen. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.